Jetzt sing mal, du Fischmeck, Alter, komm.
I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak.
Du könntest bei The Voice Fischmeckistan mitmachen.
The Voice Fischmeckistan.
Eins live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Mein Name ist Özcan Kosa und next to me, in my heart, in my soul, is der großartige, einzigartige Bastian Fischmeck Bielendorfer.
Ich habe mir das jetzt in meinen Pass eintragen lassen. Ich heiße jetzt offiziell Bastian Fischmeck Bielendorfer. Das war mir wichtig. Damit die meisten Menschen, die mich auf der Straße auch Fischmeck nennen, ich weiß überhaupt nicht, wo diese Fischmeck-Scheiße überhaupt herkommt, die du dir irgendwann mal ausgedacht hast. Die ergibt genauso wenig Sinn wie die kleinen Hände, weil ich mag keinen Fisch, ich bin kein Schwede oder sonst was. Wenn du mich wenigstens Bastian Potato Bielendorfer nennen würdest oder so. Aber nein, immer dieses Fischmeck.
Ja, Bastian, Fischmeck hat man bei uns in Stuttgart halt früher gesagt, für Leute, die eigentlich so Deppen sind.
Gibt's eigentlich Fischmeck noch? Nee, ne? Das heißt jetzt Filet-O-Fisch, glaube ich.
Filet-O-Fisch,
genau. Filet-O-Fisch, genau.
Filet-O-Fisch hört sich aber nicht so gut an, wenn ich sage, ey, du Filet-O-Fisch. Aber so Fischmeck ist so, da weiß jeder, was gemeint ist.
Es gab irgendwann so einen urbanen Mythos, dass eine Frau in den USA mal McDonald's verklagt hat, dass sie eine Fischvergiftung hatte und allergisch wäre dagegen oder so. Und dann hat McDonald's nachgewiesen, dass im damaligen Fischmeck überhaupt kein Fisch drin war, sondern, keine Ahnung, alte chinesische Zeitungen und Fußnägel oder so.
Glaubst du, dass das wirklich so war?
Nee, also es ist so ein urbaner Mythos, keine Ahnung.
Ich weiß, glaube auch, dass es ein Mythos ist.
Wusstest du, dass Seelachsfilet überhaupt nicht gibt? Dass das eine Erfindung ist, der Industrie?
Wie, es gibt kein Seelachsfilet?
Ja, es gibt kein Seelachs. Den Fisch Seelachs gibt es einfach nicht. Es gibt kein Seelachs. Seelachs heißt im wirklichen Sinne eigentlich, ursprünglich heißt dieser Fisch gemeiner Pollock. Aber weil auf Iglo-Fischstäbchen zu schreiben, besteht aus frischem, gemeinem Pollock, fanden sie nicht so cool. Und dann haben sie sich überlegt, weißt du, was gut klingt? Seelachs, das klingt gut. Gibt's nicht, die Tierrasse, Tierart. Seelachs ist eine Erfindung, ist der gemeine Aber Pollock.
Weißt du, was auch richtig ekelhaft ist? Dieser Garnelen, diese Garnelen
Surimi.
Surimi.
Ich mag schon Garnelen nicht, aber wenn ich dann irgendwas fresse, was wie Garnelen nachgeahmt ist, was so aussieht wie, ja, kann man gar nicht genau beschreiben, so stelle ich mir Pimmel von einem Koala vor. Was ist denn das? Das ist so Krebs, ist es Krebsfleischimitat? Was ist Surimi genau?
Ich glaube, ja, das ist so Krebsfleischimitat oder halt so, ja.
Ja, oder ist es Garnele bestehend aus, warte mal, ich gucke nach, komm. Surimi, ja, guck eine mal feste mal. Masse aus zerkleinertem Fisch. Lecker, das klingt doch schon lecker. Vor etwa, was? 900 Jahren wurde in Japan entdeckt, dass gehackter Fisch mit Zucker gegart und geliert haltbarer wird, geliert. Das Wort bezieht sich ursprünglich auf dieses Herstellungsverfahren. In Europa wird unter Surimi meist daraus hergestelltes Krebsfleischimitat verstanden. Also kleingehackter Fisch mit Zucker und irgendeinem Rotz drin. Boah, das sieht aber auch in der Vorbereitung, also bevor es weiterverarbeitet wird, gibt es bei Wikipedia ein Bild, das sieht sehr lecker aus, wie Tapetenkleister.
Aber jetzt muss ich eingreifen, weil ich habe gedacht, das ist eine Erfindung der Industrie, Surimi, aber das hat ja eine Tradition, also ist das gar nicht so schlecht. Also ich meine, es ist jetzt...
Nee, es wurde entdeckt, dass es länger haltbar ist. Es wurde nicht entdeckt, dass, also dieses, was du heute essen kannst, hat mit dem, was damals entdeckt wurde, also die haben entdeckt, dass man, wenn man Fisch irgendwie zermanscht und da ein bisschen Rotz reinmischt und das mit Zucker aufkocht, dann hält es länger. Das ist das Gute daran, aber das, was heute daraus gemacht wird, ich esse sowas ja insgesamt nicht. Ich esse auch kein Sushi. Isst du Sushi?
Oh, ich liebe Sushi. Ich liebe Sushi. Es ist das leckerste Essen, was es gibt. Ich könnte morgens, mittags, abends Sushi essen. Das ist das, also muss ich ganz kurz nochmal sagen, das erste Mal, als ich Sushi probiert habe, habe ich mir gedacht, was ist das für ein Rotz? Also es war nicht mal Sushi. Bei Sushi gibt es ja so verschiedene Stile. Weißt du, es gibt zum Beispiel Maki. Maki sind diese kleinen Rollen mit so Alge umwickelt.
Oh, Alge.
Und dann gibt's halt noch so Nigiri und, weißt du, so verschiedene Stilarten. Das eine ist halt so Reis mit so einem Filet oben drauf, etc. Aber es hängt wirklich, Basti, von der Fischqualität ab. Also wenn du in einen guten Sushi-Laden gehst, hast du halt Topfisch, richtig fresh.
Ich will keinen kalten, toten Fisch fressen.
Boah,
toter, Bro. Kalter Fisch, der und nach
genau
Fisch schmeckt,
das hab ich auch
mit
gedacht.
Algen dran. Boah. Das Einzige, was geht, sind diese frittierten Crunchy-Röllchen, wo du nichts mehr schmeckst davon, dass das mal Fisch war, weißt du? Mm, die mag ich ganz gern.
Nee. Also, ja gut, ist ja am Ende ist ja Geschmackssache. Ich meine, ich kann dir jetzt nicht sagen, oh doch, der schmeckt Hammer, aber das ist wirklich qualitätsabhängig. Ich habe dann das, später habe ich mit einem sehr guten Freund von mir, DJ IC, waren wir in Düsseldorf in einem Sushi-Laden und der hat halt gemeint, hey, hier ist echt gut. Alter, ich bin durchgedreht. Und da habe ich es auch richtig, weil ich habe ihn dann, er so, guck mal, du musst das so und so essen, weil voll viele machen den Fehler, dass du und dann hat es mir halt beschrieben, welcher, dass du es halt in die Sojasauce tunken musst. Und dann habe ich mich in Sushi verliebt. Aber ich muss wirklich sagen, es gibt hier zum Beispiel in Stuttgart, gibt es zwei Läden, wo ich nur Sushi esse. In den anderen schmeckt's mir nicht. Und in Karlsruhe gibt's einen guten und in Köln gibt's richtig gute und Düsseldorf ist auch Eskalation. Aber beste Sushi ist
Habe ich dir das
in Hamburg.
Erzählt, dass ich mit meiner Sachkundeklasse in der 8. Klasse waren wir in Düsseldorf, weil da ja die größte japanische Community überhaupt lebt. Ne?
Mhm.
Und dann wollte einer meiner Mitschüler so richtig begeistern, weil unser Lehrer war so ein japanophiler Blabla-Typ, der immer erzählt hat, ja, Sushi und so was. Wir waren Kinder aus Gelsenkirchen, ne?
Das hast du mir, glaube ich, erzählt.
Und dann hat er da die ganze Platte gefressen und das direkt in den Laden reingekotzt.
Genau, das hast du mir erzählt.
Boah, das war so abstoßend.
Stimmt,
ne?
Das ist eine ekelhafte Story.
Da ist bei mir seitdem echt vorbei und Sushi finde ich wirklich, Sushi ist nicht meine Welt.
Ich als nicht studierter Psychologe würde jetzt sagen, dass du eine Assoziation mit der Kotze von deinem Kumpel und dem Essen hast.
Ja, aber ich komme aus einer Familie, in der auch kein Fisch gegessen wird. Also in meiner Kindheit, meine Eltern haben keinen Fisch gegessen. Nie. Ich auch nicht.
Mein Gott.
Gab's bei uns nicht. Fisch gab's nicht. Meine Oma hat auch keinen Fisch. Habe ich dir in der letzten Folge erzählt, dass meine Oma Schwein, Kartoffeln und Soße. Und danach, was ganz Feines. Paradiescreme mit Mandarinen aus der Dose. Mm.
Was ist Paradiescreme?
Paradiescreme ist so ein fettig Pulvershit von, ich glaube, Dr. Oetker damals, gibt's wahrscheinlich auch von anderen Marken. Das rührt man an mit ein bisschen Sahne oder ein bisschen Wasser und das bildet dann so eine Art cremige. Kennst du noch bei Ghostbusters 2, dieser Schleim, der unter der Erde fließt? So sieht das dann aus. Und das habe ich gern gegessen. Paradiescreme. Guck mal, meine Großeltern waren so alt, die hatten halt waren in einer anderen Welt aufgewachsen. Ich hab dir ja schon mal gesagt, dass sie keine Spaghetti, keine Pizza und so kannten. Mhm, und für die war sowas wie Maracuja-Geschmack oder so. War halt total irre, dass das überhaupt gab. Und dann noch in der Tüte und zum Anrühren. Fand meine Oma mega. Habe ich nur gefressen als Kind. Habe ich geliebt.
Gibt es ein Lebensmittel, wo du jetzt sagst, das hasse ich wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, zum Beispiel?
Aubergine.
Ach stimmt, das habe ich dir gesagt.
Nee, aber so gibt
Petersilie?
Auch noch. Petersilie nicht. Dill. Ich hasse Dill. Was ziemlich scheiße ist, weil die Türken ja auch viel Dill benutzen, ne? Dill ist das Schlimmste. Wenn Dill irgendwo drin ist, oder auch Griechen benutzen viel Dill, ne? Mhm. Wenn auch nur eine Nuance Dill. Also ich meine wirklich nur so, wenn du mit deinen kleinen Fingern, nur zwischen deinem Zeigefinger und deinem Daumen, nur so eine Nuance Dill in ein Gericht machst, kann ich es nicht mehr essen. Ich hasse
Echt?
Dill.
Hast du so eine Aversion dagegen?
Ich hasse den. Und da gibt's auch eine Geschichte zu. Ich habe als Kind mal mit meiner Freundin Katrin, haben wir gedacht, so mit 10, die hatte im Haus ihrer Eltern, die Eltern haben sich getrennt, bla bla, war eine kleine freie Wohnung. Und da saß so eine Oma, das war ihre Tic-Tac-Oma, die war schon weit über 90. Ich habe bis heute, also bis vor kurzem erst begriffen, dass man im Ruhrpott Tic-Tac-Oma sagt, weil Tic-Tac für Uhr steht. Also Uhr-Oma, Tic-Tac-Oma. Habe ich nie gewusst, habe ich als Kind nie verstanden. Ich habe immer gedacht, die spinnt, weißt du, weil so Tic-Tac, die hat eine Klatsche so. Ne?
Ja.
Und dann haben wir alles genommen, was noch im Schrank war, haben das in den Topf geworfen und gekocht. Aber halt auch so Nudeln und Soße und Brot. Wir waren 6, 7, 8, 9 Jahre alt, keine Ahnung. Ne? Und Dill habe ich eine ganze Packung, so ein ganzes Gefäß Dill, also so eine, wie du weißt ja, so 50 Gramm, was so in so einem Spender drin ist, habe ich komplett reingekippt.
Mhm.
Und dann haben wir das gegessen. Und ich weiß noch, dass wir total stolz waren auf den Geschmack und ich danach kotzen musste. Und seitdem ist vorbei.
Wie hat sich das für dich angefühlt, Basti, dieser Moment?
Ging so.
Ja, also Stichwort verdorbenes Essen. Ja, Igitt, also das ist für mich so, mein Vater ist da ganz schlimm. Wenn er nur das Geräusch hört, dass jemand würgt. Also wenn du neben ihm einfach nur so machst, dann muss der würgen. Dann muss der würgen. Das ist bei meinem Vater ganz schlimm. Das ist für den, sobald das, ich weiß noch damals, wir waren in der Türkei und sind mit dem Bus von A nach B gereist, weiß nicht mehr wohin. Und vorne saß ein Mann und der hat dann gewürgt. Dem wurde halt irgendwie schlecht bei der Busfahrt. Und mein Vater, Alter, hat sich die Ohren zugehalten, hat gesungen. Hinten auf einmal. Richtig laut. La, la, la. Und die Leute haben den halt angeguckt. So was
Dein
mit dem
Vater
los,
hat aber gesungen, weil der andere kotzen musste, oder was?
Ja, weil er wollte dieses Geräusch nicht hören.
Das hat ihn so getriggert, oder was?
Ja, das triggert den immer. Also ich habe einen anderen Kumpel von mir auch. Der Gökhan ist zum Beispiel, wenn ich neben dem, ich habe mich einmal totgelacht in der U-Bahn, saßen wir und dann habe ich immer so gemacht. Ich so, und der so, hey, hör auf. Und dann hat er immer so selber gewürgt und hey, ich habe mich totgelacht. Aber das ist wirklich, bei manchen Menschen kriegen die dann Wirkreiz.
Das gibt es, das es gibt ja auch Leute, zum Beispiel, ich habe vorgestern Blut abgenommen bekommen und dann sagt die Schwester allen Ernstes zu mir, die mir das abnimmt, dass sie das nicht sehen kann bei sich selbst und sie brechen muss und ihr übel wird, aber bei anderen ist es gar kein Problem. Da habe ich auch gedacht, hä, du hast Ekel, also du hast Angst vor Spritzen, aber wenn du die anderen gibst, ist dir egal. Ja, sie hat nur Angst, dass die Spritze in sie eindringt. Da hat man aber auch nicht mehr so viel Vertrauen, wenn die Schwester einem sagt, dass sie Angst vor der Spritze hat, die sie einem gleich selber gibt. Aber sie hat es gut gemacht. Also.
Ja, ich sag, bei mir war es ja auch so. Es war die Ironie des Schicksals. Ich habe Angst vorm Zahnarzt, aber habe dann beim Zahnarzt gearbeitet.
Du hast Angst vorm Zahnarzt?
Ja.
Wirklich? Wie so eine Frau, die bei Wunderschön bei RTL 2 sich diese restlichen drei rausgebrochenen maisfarbenen Zähne aus dem Mund nehmen lässt, um dann aufgetupiert zu werden, zurück in ihren Plattenbau zu gehen, um ihren Heiner ordentlich durchzuknallen? So?
Nee, also ja, also schon so. Ich habe auch so einen Heiner zu Hause, den ich weghau ab und zu.
Ja, geil.
Aber ich habe als Kind hat mir meine Zahnärztin damals einen Milchbackenzahn gezogen. Ohne Betäubung. Und dann.
Hast du mir erzählt, die Horrorärztin. Die Horrorärztin. Ja. Und seitdem und wirklich Angst, oder was?
Genau, und dann war ich 10 Jahre lang nicht beim Zahnarzt. Und dann habe ich einen tollen Zahnarzt gefunden, dem ich sehr vertraut habe. Und bei dem war es dann halt auch so, dass ich manchmal während der Behandlung eingeschlafen bin.
Und dann, hat er, und dann bist so, du wach geworden, der hat dich geküsst, ne? Und dann wart ihr ein bisschen zusammen.
Aber ich glaube auch, also. Ja, es ist ja echt, Menschen haben ja krasse Phobien. Also die wissen ja, dass es so verrückt ist, aber...
Ich hatte eine Freundin, die hatte Angst vor Tauben und vor Vögeln und vor Federn. Federn. Kannst du dir vorstellen, wie es Angst zu haben vor Federn? Die hatte Angst vor Betten, Kissen und sowas. Die hatte Angst vor Füllungen von Sofas. Ja, und vor Vögeln Angst haben ist auch scheiße, weil du... Also es gibt ja kein Tier, das beweglicher ist als Vögel. So, ne? Also keine Ahnung, du hast Angst vor Waschbären, ja, dann geh halt nicht im Wald. So, ne? Du hast Angst vor Hirschen, die siehst du eh nie. Also wann siehst du mal einen Hirsch? So, auf der Autobahn guckst du raus, da stehen 3 Hirsche, ja, Maximum.
Ah!
Ja, genau. Ah! Und dann so direkt in den Baum rein. Ah! Nein, aber Angst vor Vögeln, ich weiß, jetzt komm, mach den Vögeln Witz, dann haben wir ihn hinter uns.
Nee.
Der ist zu billig, aber, ne?
Nein, ich bin gerade beim Hirsch hängen geblieben. Also allein der Name Hirsch. Ist ja schon so, wo ich mir denke, Hirsch.
Ja, ein Hirsch heißt Hirsch. Da kann ich ja nichts für. Hirsche heißen Hirsche. Es gibt, oder Hirsch. Wie wir Deutschen das auch nennen, das Wild. Das Dammwild. Hirsch. Das rote Dammwild.
Kennst du auch Leute, die auch so reden, so Hirsch oder sagen Kirche? Nicht Kirche, sondern Kirche.
Fich und Tich macht mich wahnsinnig. Das ist der SCH-Fehler. Ich habe ja selber einen Sprachfehler, deswegen darf ich mich über sowas eigentlich nicht beschweren. Aber
Fich.
Boah. Das ist
wie Fisch und Tisch? Bei was? Bei welchem?
Ja, ich lege den Fisch auf den Tisch. Ich kenne Leute, die so reden. Die können das
essen. Was ist das?
Die können nicht Fisch und Tisch, du Idiot.
Ach so, fucker.
Wie, was ist das? Ja, Fisch und Tisch.
Ich hab einfach nur verstanden, Fisch und Tisch. Ich so, was ist das jetzt? So Ruhrpott-Geschichte oder so?
Na, Fisch und Tisch.
Ach so, die können das SCH nicht aussprechen?
Nein, können sie nicht. Fisch und Tisch, das gibt's ganz oft.
Aber im Türkischen gibt's das auch. Das Türkische hat ja ein gerolltes R. Und es gibt voll viele Türken, die das R nicht rollen können. Und normalerweise heißt es so, zum Beispiel, wenn man sagt so, hey, kommst du mal hierher, heißt es auf Türkisch, buraya gelir misin? Und die das R nicht rollen können, die sagen dann, buraya gelir misin? Weißt du, die haben dann so eine ganz komische Aussage, aber wenn man dann berat, çok komik, böyle şeyler. Und das ist dann, wo wir Türken uns halt immer so totlachen.
Du kannst ja richtig flüssig und normal Türkisch sprechen, ne? Ohne dass man merkt, dass du...
Also nicht richtig flüssig. Also ich kann, klar, also ich weiß.
Du warst nämlich in der Türkei. Das haben mir nämlich viele Fans geschickt und haben geschrieben, da redet er über euch. Und dann so, nee, der redet über Kristall. Du Bastard. Du hast überhaupt nicht von mir erzählt. Hast du von mir erzählt? Nee.
Nein, nein.
Hallo, ich habe eine große Community in der Türkei. Wenn ich in Antalya spazieren gehe, dann kommen die Leute aus den Geschäften raus, sagen, hey, komm doch mal rein, ich verkauf dir was. Das passiert nur mir. Verstehst du? Ja. Ich habe einfach viele Fans in der Türkei, die mich mögen.
Nein, du bist, also in der Türkei bist du echt bekannt, vor allem an den Universitäten, weil du bist halt so gesehen das Beispiel für eine psychische Störung. Und viele Lehrstühle nutzen dir.
Ja, Lehrstühle. Du bist selber so ein Lehrstuhl. Wo warst du denn? Was für eine türkische Show warst du? Und wo wurde die aufgezeichnet?
Ich war bei Rafet Erdoğan, heißt er.
Ja, ja, kenne ich. Der türkische Harald Schmidt. Der, ja.
Nee, Rafet Erdoğan ist ein sehr, sehr bekannter türkischer Sänger. Er hat insgesamt 13 Alben aufgenommen in seiner Karriere. Und also so eine, er ist halt mega bekannt. In den 90ern hat so seine Karriere richtig angefangen. Und hey, für mich, Alter, war der so, also wirklich richtig big, big im Game. Und auf einmal hat er mir halt auf Instagram geschrieben, hat gemeint so, hey, hast du nicht Lust? Ich habe eine eigene Sendung jetzt bei Euro-D, bei einem türkischen Sender, und ich würde dich gerne als Gast einladen. Und der Şükrü war auch da.
Wer ist Şükrü?
Şükrü vom Trödeltrupp.
Ah, der Trödeltrupp Şükrü.
Genau, und ey, das war für mich halt erstmal wirklich...
Wo wurde das aufgezeichnet? In Deutschland?
In Deutschland hat er es aufgezeichnet, genau. Und ich hatte halt extreme Angst, Basti. Also kann ich im Türkischen, also so unter Kumpels ist man lustig, aber du musst halt auch natürlich aufpassen, wie du dich artikulierst. Du kannst jetzt auch, genauso wie im deutschen Fernsehen, also kannst jetzt auch nicht so, hey Bruder, was geht da und so. Und da ist halt auch so, du musst wirklich aufpassen, keine Schimpfwörter. Das mag man in der Türkei im Fernsehen gar nicht, also wirklich. Also man sagt dann immer so, ey, bitte, das gehört sich nicht.
Ehrlich?
Und ja, ja. Also im türkischen Fernsehen... Wirklich Witze, also du kannst alles machen, so Jokes und so, aber ab dem Moment, wo du so unter die Gürtellinie gehst, ist mag man das nicht. Es gibt natürlich viele Filme, im Filmen ist es klar, da hauen sie raus, Alter, da sind auch übelste Ausdrücke und so, du lachst dich tot, aber so in Fernsehshows mit Zuschauern etc., wenn du da Ausdrücke sagst, nee, dann bist du unten durch.
Okay.
Ja, und deswegen war ich voll...
Was für Ausdrücke? Also Scheiße oder so ist schon ein Problem, oder?
Nein, aber so, wenn man... aber die Fäkalsprache auch, wenn man sagt so, was ist das für ein Scheiß? Im Türkischen heißt es halt Bock. Und also wenn man da schon so spricht, ist es so, wo man sagt, ah nee, das muss jetzt nicht sein. Also ich kenne das, manchmal rutscht das einem Typen raus, der sich dann voll aufregt in der Talkshow und sagt dann so, hey, bist du Amanakoim? Und dann ist so alle, hörst du so, oh, also wirklich so im Saal, wo alle sagen, hey, was geht jetzt ab, Alter?
Ach, da ist dann so richtig so, oh, der hat...
Ja, ja, er hat das gesagt, ja.
Er hat das gesagt.
Und ich war halt am meisten aufgeregt, aber wegen Rafet Erdoğan, weil der halt so eine Koryphäe ist als Sänger, Musiker. Und das war für mich echt eine Ehre, Basti, muss ich wirklich sagen. Es war wirklich eine Ehre, dort zu sein. Ich habe gestern sogar noch das YouTube-Video angeguckt und habe wirklich so gestrahlt einfach, weil ich mir gedacht habe, Alter, wer hätte das gedacht, dass ich irgendwann mal mit ihm einen Song singe? Ich habe ja auch mit
ihm gesungen. Ach, du hast gesungen auch, oder was?
Ja, wir haben dann zusammen ein Lied gesungen am Ende. Und
Memories aus Cats? Memories.
Ja, woher weißt du das?
Ja? Warst du auch als Katze angezogen, als kleine türkische Katze?
Ich würde dich mal so gern singen hören, aber wirklich so, ja? Wenn du so alleine bist und so für dich selber singst und du denkst, du singst schön.
Was hättest du denn gern? Was hättest du gern? Ey, was soll ich singen für dich?
Also, sing ein Lied, wo du wirklich magst. Okay. Einfach ein Lied, wo du wirklich magst. Aber schon so ein balladisches. Nee. Nothing Else Matters ist, glaube ich,
Nothing
so ein Lied, was du magst.
Nothing Else Matters. Nee, ich sing aus für dich jetzt nur, ne? Weil immer, wenn wir miteinander sprechen, dann ist es ja für mich wie Fred Astaire und Ginger Rogers, die gemeinsam über das Parkett tanzen. Aus dem wunderschönen Film The Green Mile, da sitzt ja John Coffey und schaut sich einen Flimmerfilm an. Und das ist Fred Astaire und Ginger Rogers und er singt, und jetzt halte ich fest, gleich wirst du berührt sein, weil das sind die Gefühle, die ich auch habe, wenn ich mit dir zusammen bin, ne?
Jetzt sing mal, du Fischmeck, Alter, komm.
I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. I'm in heaven when we're dancing cheek to cheek. Du, 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 du.
Aber so schlecht war das jetzt gar nicht.
War ganz schön, ne? Bist du ein bisschen?
Ja.
Ganz schön,
so schlecht
oder?
War das jetzt gar nicht so.
Ja, ich bin auch angefragt für The Voice nächstes Mal. Aber ich habe Sorge, dass die anderen, die teilnehmen, dann irgendwie ein bisschen, weißt du.
Du könntest bei The Voice für Schmeckistan mitmachen.
The Voice für Schmeckistan.
Das kann ich so richtig so. Wenn du dann singst und dann drücken die auf den Knopf so.
Und dann werden so Fischmecks auf mich geschossen.
Und dann schlagen die dir mit so einem richtig großen Thunfisch einfach auf deine Fresse. Und dann sagen sie, hey, du bist weiter, Alter.
Du bist weiter. So richtig, die Nena ist begeistert von dir. Wir sind alle so begeistert. Wo hast du das nur hergeholt? Nein, aber jetzt bei Rafik Shami.
Rafet.
Warum wird eine türkische Show fürs türkische Fernsehen in Deutschland aufgezeichnet?
Weil er in Deutschland lebt.
Ah.
Und das ist ja gerade sowieso, es sind ja aufgrund der Pandemie keine Zuschauer. Etc. Und dann, weil er, sein Ziel war es ja auch, türkischstämmige Künstler, die erfolgreich sind, also jetzt im Fernsehen, Comedy, aber auch aus der Berufswelt oder auf Instagram, Social Media, hatte er zu sich eingeladen, aber wirklich aus ganz Europa, also nicht nur aus Deutschland. Dann kamen auch Leute aus Holland, aus Frankreich, weil das wurde ja auf EuroD, also dem europäischen Kanal ausgestrahlt, wo ich auch stattfand und das hat halt auch in der Türkei wurde es ausgestrahlt, Alter.
Ja,
und
deswegen war ich halt. War das nicht grundsätzlich fürs türkische Fernsehen gedacht? Also außerhalb der Türkei gucken ja nicht so viele türkischsprachige Programme, oder?
Nee, es gibt ja wirklich für Europa einen eigenen Kanal. Es gibt Kanal D in der Türkei und dann gibt's Kanal D, also das heißt dann EuroD für Europa.
Ach so.
Für alle Türken. Ah ja, Bro, du musst mal überlegen, allein in Deutschland sind, glaube ich, 4 Millionen Türken. Und jetzt überleg mal noch halt Holland, Belgien, Frankreich und so in diesen, auch Schweden, Finnland. Es sind ja auch voll viele Türken, die dort leben.
Aber Deutschland ist schon das Hauptland, oder? So wie zum Beispiel jetzt sehr viele Menschen mit...
Ja.
Indischem Hintergrund in England leben, durch die Kolonialgeschichte beispielsweise.
Genau, ich würde sagen, ja, soweit ich weiß, ja. Also die meisten Türken außerhalb der Türkei leben in Deutschland.
Schön.
Und es ist ja auch die Werbung und so, Basti, ist halt auf Europa ausgelegt.
Hast du eigentlich schon mal Werbung für was gemacht? Also richtig so Fernsehwerbung oder so oder Internetwerbung?
Nee.
Warum
nicht? Ich glaube nicht, nee.
Mach doch mal Werbung. Nee. Du wärst doch super gut. Für so ganz kleine Kinderhandschuhe oder so. Könntest du sagen,
Wichser,
Alter. Ja, so eine Kinderhandschuhserie zum Beispiel für H&M. So. Für ganz, du könntest das dann zeigen, was man damit alles machen kann, dass man auch ein Handy damit halten kann, also mit beiden Händen, weil die Hände sind ja so klein und so. Aber das wäre ja theoretisch schon. Wofür würdest du auf gar keinen Fall jemals Werbung machen?
Auf gar keinen Fall? Mhm. Ich würde jetzt, glaube ich, nichts ausschließen.
Was?
Ja.
Was bist du denn für ein rückgratloser Schwein? Du würdest doch keine Zigarettenwerbung machen, oder?
Natürlich, Moruk, wie geil ich darin aussehen würde. Ich so, Merhaba, ich bin Özcan. Hast du mal Feuer?
Wollt ihr auch so eine Stimme haben und 20 Jahre weniger Lebenszeit? Dann raucht genau. Mal Büro. Oder was?
Ich könnte mir das schon vorstellen. Oder so, Werbung für Whisky? Weißt du, wo man sagt? In diesem Land, in dem das beste Holz der Welt wächst, im Schwarzwald,
genau,
gibt es einen Mann, der besonders viel Wert auf Qualität legt. Özcan Klosler. Hallo, ich bin der Özcan und diese Kieferholz, das ist das Beste. Und wenn da drin Whisky machst, da reißt das Gewebe runter.
Du wärst aber auch deswegen gut für so eine gefakte Nutella- oder Fielmann-Werbung. Kennst du diese Fielmann-Werbung, wo so Rentner in einer Fußgängerzone interviewt wird und mir der Eindruck erweckt werden soll, die wären wirklich gerade da durchgelaufen und sagen dann sowas
wie, also ich war total
so
überrascht.
Ich
war total überrascht.
Ey, ich war auch die Beratungsqualität einfach total nett. Brille, Fielmann. Und denkst du, wollt ihr mich verarschen? Als wenn irgendjemand irgendwo in der Kamera das so professionell sagen würde. Und selbst wenn Leute, die ihr, wenn euch, Verstehst du? Wenn mal, also an alle da draußen, alle 80 Millionen Bundesbürger und Bundesbürgerinnen, ich spreche jetzt als eure Kanzlerin zu euch, solltet ihr in der Fußgängerzone mal von jungen, aufgekratzten Fernseh- oder Werbungsmachern angelabert werden, von so einer Alten, die sagt, ich bin die Petra, bla bla, und sie machen was für Fielmann, würden sie mal drei Worte zu Fielmann sagen, dann sagt ihr vorher, Kollego, Cash, und zwar hier, direkt in die Hand. Bevor ich hier irgendeinen erzähle, in der Fußgängerzone, darüber, wie geil die Brillen bei Fielmann sind, gibt's hier erstmal einen schönen Tausender direkt in meine Patsche rein. Oder mehr. Und wenn die das nicht machen, dann zeigt ihr denen beide Finger und lauft weg. Verstehst du? Weil die nutzen ja eure Fresse aus, um Werbung für sich selbst zu machen.
Bisschen. Ja, aber Fielmann castet ja keine Leute dafür.
Weißt du das?
Und ja, das steht nämlich, ich bin gerade auf der Seite.
Und, ernsthaft?
Und ja, und die sagen so zum Beispiel, wir casten nicht. Und also dabei gilt, Fielmann castet für diese Spots nicht, kauft keine Schauspieler, sendet echte Statements von echten Kunden. Das schreiben die auf ihrer Seite. Also das ist, also du musst, also das glaube ich denen aber auch. Also wenn die das auf ihrer Seite so präsentieren und sagen so, hey, wir meinen das jetzt wirklich ernst, weil wenn die ja lügen würden, das wäre ja halt Betrug.
Ja, aber ja, Alter, aber wie dumm sind die Leute, die da ihr Gesicht für diese Firma in die Kamera halten und offensichtlich nichts dafür bekommen?
Ja, du, ich meine, wenn du zufrieden bist, also hast du eine Brille?
Ich habe keine, ich habe die Augen gelasert.
Hast du eine Sehschwäche?
Ich habe Augen lasern lassen, letztes Jahr.
Achso, du hast ja Augen lasern lassen. Ja. Sehschwäche, aber Hirnschwäche hast
Hirnschwäche.
Du auf jeden Fall.
Ich habe Hirnschwäche.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Brille Blödmann, genau.
Ja, mit Siegel. Aber du weißt doch selber, wie das ist, wenn du zum Optiker gehst und dann, ja, ist jetzt das besser oder sehen sie jetzt so besser?
Hast du eine Brille?
Ich hatte eine Brille, ich habe mir doch auch die Augen lasern lassen.
Du hast dir auch die Augen lasern lassen?
Ja, aber schon 2016.
Rabattvariante, ne? Von so einem rumänischen Hinterhofzahnarzt, der so einen Laserpointer direkt in dein Auge gerammt hat und gesagt, passt, ja, genau, passt. Und du so, ja, gut.
Nee, das war hier in Deutschland.
Das war hier in Deutschland. Ist sowas in der Türkei nicht viel billiger, wie Zähne machen und so?
Es war eine türkische Klinik, in der ich war.
Eine türkische
Klinik? Aber es ist ein Augenspezialist aus der Türkei, der hat eine Klinik eröffnet in Frankfurt und die Türken sind da ja Vorreiter, also in der Augen-OP. Ein Freund von mir hat sich vor 26 Jahren die Augen lasern lassen in der Türkei.
Laber nicht.
Ja.
Ach Quatsch, da gab es noch kein Internet, da gab es schon Augenlasern?
Ja, Mann. Ja, die Türken sind da wirklich, wirklich fortgeschritten.
Weil der aus Versehen bei Ikea in eine Lampe reingefallen ist wahrscheinlich, mit einer Glasscherbe im Auge oder so. Vor 26 Jahren?
Vor 26 Jahren, Alter. Ja.
Krass.
Du, also wenn du mal überlegst, also meine Schwester hat es vor 21 Jahren gemacht.
Ich kann das, ohne jetzt irgendeine Klinik zu bewerben, auch wirklich nur jedem empfehlen. Also es ist wirklich nicht schlimm. Es ist nicht toll. Ne, also es ist auch nicht toll, das Gefühl dann danach, so die zwei Stunden,
welche
drei
Methode
Stunden.
Welche Methode hast du gemacht?
Puh, easy irgendwas, relativ teuer.
Relax-Smile?
Relax-Smile, glaube ich, ja.
Hast du gemacht, gell?
Aber ich glaube, das ist jetzt schon wieder eine Firma, die wir damit nennen, den entsprechend.
Nein, ist es nicht.
Ist nicht?
Nein, das ist eine Technik.
Ach, wirklich?
Relax-Smile ist eine Technik.
Wer nennt denn so eine Technik Relax-Smile? Das klingt wie vom Zahnarzt. Warum nennst du nicht Relax-Cookie-Cookie oder Relax-Ei oder so?
Nee, es gibt die LASIK-Methode.
Ah ja.
Und bei der LASIK-Methode ist es so, dass wenn man einen Kreis sich vorstellt, okay, wenn man aufs Auge drauf schaut, von oben, dann vom Kreis wird dann 90% geschnitten und dann aufgeklappt, die Korrektur gemacht und dann wieder zugeklappt. Bei der Relax-Smile-Methode ist es so, dass nur 10% aufgeschnitten wird. Mit dem Laser durch die obere Hautschicht kann man ja ganz genau einstellen, dass es zum Beispiel im Mikromillimeterbereich diese Fehlfunktion des Auges ausgleicht. Und dann kann man diese Haut, die da rausgeschnitten wurde, durch den Laser durch die obere Hautschicht durch, einfach aus diesem kleinen Schlitz rausziehen. Und bei mir, ich war vor 4 Tagen sogar bei einer Augenärztin hier in Karlsruhe, und ich habe zu ihr gesagt, ich wurde gelasert und die hat gemeint, was? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, okay, machen Sie nochmal. Und dann hat sie gemeint, ich habe das nicht mal gesehen. Also hätten sie es mir jetzt nicht gesagt, wäre mir das nicht mal aufgefallen. Wieso, hier sehe ich es ganz leicht, dieses echt gut gemacht. Es ist, ich finde es auch mega, Basti, oder? Sag mal, das ist doch voll die...
Also ich erinnere mich an diese Unterschiede, von denen du gerade sprachst, stimmt? Da gibt es ja unterschiedliche Arten und Lasik ist ein bisschen mehr, muss mehr weg und so. Ich fand es halt total irre, also dass das möglich ist. Ne? Ja. Du liegst da, hast dein Haarnetz auf, dann wirst du unter dieses Ding geschoben. Es dauert pro Auge, weiß ich nicht, eine Minute, anderthalb?
15 Sekunden wird gelasert.
Okay, wow. Okay, aber anderthalb Minuten, bis alles fertig ist fürs Auge, ne?
Ja, ja.
Und du liegst da und auf einmal wird deine ganze Sicht milchig. So, als hätte man dir Milch ins Auge reingegossen.
Stimmt.
Und dann helfen sie dir, sich so aufzurichten. Und dann wird es schon wieder so ein bisschen besser. Kriegst eine Sonnenbrille auf. Und das war, also... die Nachstunden danach, also die nächsten 6 Stunden waren wirklich nicht so geil, weil es fühlt sich halt einfach an, als hätte jemand Sand in dein Auge gerieben. Und ein Fehler haben sie bei mir in dem Fall gemacht. Sie haben vergessen, mir ein Beruhigungsmittel zu geben, haben es mir danach gegeben, haben gesagt, vielleicht können sie dann besser schlafen. Und ich hatte sowas noch nie genommen. Und dann bin ich mit meiner Frau ins Taxi gestiegen, weil die hatte mich ja bei mir begleitet, sind wir ins Taxi gestiegen. Mhm. Und ich saß hinten in diesem Taxi und bin fast ohnmächtig geworden von dem Zeug. Ich bin wirklich da, ich saß da so mit dem Kopf nach hinten, weil so...
Ach du Scheiße.
Und dann, das ist wirklich passiert, habe ich sie überredet.
Und dann bist du 4 Straßen weiter aufgewacht und deine Nieren waren weg.
Ich habe sie überredet, dass wir noch bei Poldi Döner halten, weil ich voll Hunger hatte. Habe ich mir noch einen Döner am Klotwigplatz geholt. Und ich stehe da und sie musste den für mich holen, weil ich konnte nicht sehen. Ich hatte die Sonnenbrille auf. Es war ein wunderschöner Tag. Und ich war so wackelig von dem Mittel. Und dann habe ich mich hingehockt, hatte mir einen Kaffee geholt, habe mich hingehockt an die Ecke, während sie den Döner geholt hat. Da hat mir jemand 50 Cent in meinen Kaffee geworfen. Weil ich da so zusammengesunken saß mit meiner Brille auf dem Gesicht und so nach unten geguckt habe und auf einmal war ich so plupp und ich guck so hoch und hatte jemand mit 50 Cent in meinen Kaffee reingeworfen, weil er dachte, der Becher wäre leer. Das war so scheiße.
Wie geil ist das denn, Alter?
Und dann habe ich mich,
oh mein Gott.
Dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe 10 Stunden geschlafen wie ein Stein und bin aufgewacht und habe das erste Mal in meinem Leben die Augen aufgemacht und alles war scharf, gestochen scharf, wie im Film. Das war total geil.
Das war bei mir, ich bin dorthin, das war in Frankfurt, ich habe in Stuttgart gelebt und die haben zu mir gesagt, die gucken, ob es möglich ist und wenn ja, kann ich mich dann entscheiden, ob ich mich dann danach gleich operieren lasse oder nicht. Dann habe ich gemeint, okay, haben sie festgestellt, ist möglich und dann haben sie gesagt, wollen sie es jetzt machen lassen? Und ich so, ja. Und dann habe ich alles unterschrieben, dann in so einen Raum umgezogen und dann habe ich Panik bekommen, Basti. Dann habe ich wirklich Panik bekommen. Dann war ich so, Alter, was ist, wenn was schief geht? Was ist, wenn das ist und der
Arzt... So fühlt sich an, wenn man operiert wird, kurz bevor man betäubt wird. Genau das ist das Gefühl.
Ja, und ich wurde, also du wirst da ja auch für alle Leute, die sich jetzt denken, boah, kriegt man da eine Betäubung, ist man ohnmächtig? Nee, gar nicht. Dann bin ich rein, dann sprüht sie in die Augen ein Oberflächenanästhetikum.
Ja, aber man kann schon eine Beruhigungstablette kriegen. Das war das, was ich danach bekommen habe. So.
Achso, ja, ich habe keine, also mir haben sie es auch nicht angeboten. Ja, also er hat gemerkt, halt, ne? Ich bin unruhig. Und dann hat er zu mir gesagt, ruhig. Ich weiß, was los ist. Und dann hat er so seine Hand auf meine Schulter gelegt und hat gemeint, du hast diese eine Angst, dass etwas schieflaufen kann. Und dann hat er es mir erklärt, der so, auch wenn du dein Auge nur um 1/100 Millimeter bewegst, hört dieser Laser auf. Es kann nichts passieren. Und dann war ich so, okay, cool. Und dann hat er sogar währenddessen gesungen.
Der Arzt. I'm in heaven.
Ja. Nee, das ist so ein Lied, das heißt so, schließ deine Augen und so, weißt du, und so auf Türkisch so.
Stopp.
Und ich war so,
du verarschst
boah,
mich.
Geil.
Dein türkischer Augenarzt hat beim Lasern Türkisch schließ deine Augen gesungen?
Ja. Wirklich, also es ist so ein türkisches Lied.
Hat er dich dann
also
auch
deine
weggehauen?
Deine Augen sind so schön, schließe sie,
oh mein Gott.
Weißt du, damit sie keiner sieht und so. Geiler Typ, Alter. Und jetzt, ich bin auch total glücklich, nur weißt du, was bei mir war, Basti? Ich bin danach raus, hab mich auch in ein Taxi gesetzt, mit der Brille und auf einmal, also für die Leute, das ist kein Schmerz, aber wenn man ein Foto macht und zur Sonne guckt, ja, dieses Unangenehme, dieser Druck, wenn man sagt, okay, scheiß drauf, komm, ich lass die Augen offen, komm, mach schnell Foto. Und dann dieser Schmerz mal 20 und das für ein paar Stunden. Und dann bin ich ins Hotel, hab alles zugemacht und ich hab wirklich, um 16 Uhr war ich fertig, bis zum nächsten Morgen 10 Uhr habe ich geschlafen, Basti.
Ja,
20 Stunden, Alter. Und dann genau das, was du gesagt hast. Du machst die Augen auf und du so, Alter, was geht da, Alter? Richtig cool.
Ja, das ist ja besonders, ich habe als Kind erst gar nicht, du merkst ja als Kind gar nicht, dass du schlechte Augen hast. Ich habe das gemerkt dadurch, wirklich der Klassiker. Ich saß in der dritten Reihe in der Klasse und konnte nicht mehr lesen, was vorne steht. Das hat mich aber auch nicht so interessiert. Aber ich habe aus dem Fenster geguckt und ich konnte, also ich hatte das Gefühl, ich konnte ein paar Wochen vorher noch die Blätter erkennen. Und ich konnte die Blätter jetzt nicht mehr erkennen. Die Bäume waren komplett einfach ein grüner Fleck. So, ne?
Echt jetzt? Ja. Okay, Alter, aber dann warst du ja richtig am Arsch mit deinen Augen.
-4 Dioptrien. Meine Frau hat minus... Was hast du denn? Meine Frau hat -7, Alter. Wenn wir Sex haben, nimmt die Linsen raus und denkt an Brad Pitt.
Doch, warum sagst du das jetzt,
Ah, du bist Mann? So süß. Du bist dann immer so türkisch. Nein. Warum sagst du das? Warum?
Ja, aber hey, Alter, das kannst du doch nicht
Alter, sagen. Die Frau muss da eh schon durch mit mir. Ich meine,
deine
komm.
Frau liebt dich über alles.
Ja, und klar, aber die mag auch Brad Pitt gerne.
Nein, ich sag dir eins. Hätte deine Frau Brad Pitt gewollt, dann hätte sie sich auch dorthin begeben, um einen Brad Pitt zu bekommen. Aber sie liebt dich und sie findet dich wunderschön und sexy, genau so wie du bist. Und das ist oft so, dass du dich mit anderen Leuten vergleichst, weil du denkst, das ist dein Schönheitsideal. Klar sagt man, das ist symmetrischer und muskulöser, aber am Ende des Tages zählt ja das, was sie liebt und was sie wertschätzt und was sie bei sich haben will. Und würde deine Frau Brad Pitt geil finden, dann wäre sie nicht hier, sondern dann wäre sie irgendwo in den USA und würde nach einem Brad Pitt suchen.
Das hast du
aber sie ist nach Köln gegangen und hat den Bastian ausgesucht. Und deswegen bist du auch verheiratet. Und deswegen ist auch alles schön. Und wenn sie die Linsen rausnimmt, dann liebt sie dich, Bro.
Sie nimmt die Linsen raus, denkt aber weiter an mich in einer leicht besseren Variante als der Wirklichkeit.
Nein, du weißt was, das heißt jetzt nicht, dass du hübsch bist. Nein. Du bist trotzdem hässlich.
Ich bin hässlich.
Nur die Toleranz bei deiner Frau ist wahrscheinlich...
Unfassbar groß Toleranz. Die hat Fantasie, du kannst dir gar nicht vorstellen. Nein, aber sie hat -7 Dioptrien, das ist krass. So, ne? Also -7 ist
minus eins.
Minus eins, dafür würde ich mir die Augen lasern lassen.
1,2, ja, aber ich habe eine Hornhautverkrümmung.
Ach so, so wie Vorhautverkrümmung?
Genau, das ist das genau
hat er auch noch
Problem,
weggelasert,
das, was du
ne?
seit Jahren
hat er dann auch, hat er auch noch gemacht, oder? Hat ein türkisches Lied über Vorhäute gesungen. Er ist da auch nochmal dran mit dem Laser.
Nee, bei uns machst du ja alles auf einmal.
Du hast die schönste Vorhaut gehabt.
Mein
ich
Gott, du
mach
singst
das
wirklich hässlich.
Jetzt. Eigentlich schöner Gedanke. Wie so ein türkischer Augenarzt, der einfach noch so...
Pack seine Vorhaut an. Und nimm die Eier mit.
Also wenn ihr es euch leisten könnt oder die Krankenkasse es übernimmt und ihr echt keinen Bock mehr auf Linsen und keinen Bock mehr auf Brille habt, dann auf jeden Fall machen, weil es ist klar, die paar Stunden sind scheiße, aber das ist jetzt ein Jahr her, ich kann seit einem Jahr jeden Morgen total gut sehen und das ist echt eine Qualität im Leben. Zum Beispiel, was ich auch mal erlebt habe, was gar nicht cool war, ich bin ja auch Taucher und ich war tauchen im Atlantik und es gibt beim Tauchen eine Übung, dann nimmst du die Brille ab unter Wasser, ne? Komplett. Mhm. Und du schließt deine Augen und dann setzt du die Brille wieder auf und dann ist natürlich die Brille voller Wasser. Und dann drückst du die mit der Hand leicht gegen die Mitte der Brille und atmest durch deine Nase aus, weil die Nase ist ja in der Taucherbrille mit drin. Und dann wird durch deine Nase die Atemluft in die Brille gespült und drückt das Wasser oben raus. Das heißt, du kannst unter Wasser die Brille ausziehen, anziehen, das Wasser rausdrücken, du kannst theoretisch unter Wasser die Brille putzen. Das ist aber deutlich angenehmer, wenn du keine Linsen hast. Weil wenn du Linsen hast und auch nur ein bisschen die Augen aufmachst, und genau das ist mir passiert beim ersten Mal üben im Ozean in 20 Meter Tiefe. Ich nehme die Brille ab, mache die Brille wieder auf, will die ausspülen und beide Linsen sind weg.
Und nein.
Doch, ich habe so Monatslinsen, die haben nur 10 Euro gekostet. Das war nicht das Problem. Aber das Problem war, in 20 Meter Tiefe im Ozean sein und nicht mehr sehen können. Alter, habe ich Paras geschoben. Richtig paranoid. Also richtig, richtig. Weil in sich ist der Ozean schon verdammt bedrohlich. Ne? Ich bin mal in eine Höhle reingeschwommen und da kam ein Hai raus. Ein 3 Meter langer, schwarzspitzen Riffhai. 3 Meter so. Das ist nicht groß für ein Hai. Ja, die tun dir nichts. Aber wenn du in eine Höhle schwimmst und auf einmal kommt ein 3 Meter großes Tier dir entgegen und schwimmst du einfach ganz entspannt an dir vorbei, dann kackst du schon, dann bist du schon bei 6 Kack. Ne? Von 10 Kack. Aber wenn du nichts mehr siehst, im Ozean.
Scheiße.
Und du hörst, das ist wirklich, also Tauchen ist der Hammer, ist wirklich wunderschön, sollte man gemacht haben. Aber es ist schon eine krasse Erfahrung. Und du hörst nichts mehr unter Wasser, du hörst nur das Knacken der Luftblasen und du siehst nichts mehr. Und aus diesem Dunkel, aus der Dunkelheit der Entfernung kann alles kommen, alles. Und du siehst es nicht. Boah, war das bedrohlich. Das fand ich richtig krass bedrohlich.
Aber weißt du, was ich so gerne mal mit dir machen würde, Basti? Ich würde mal mit dir so gern schnorcheln gehen.
Schnorcheln?
Ich würde wirklich, das würde ich mal gern mit dir machen, so nach Guyana.
Guyana?
Und nach Guyana und dort im Bergland. So
im Bergland?
Schnorcheln.
Im Bergland? Ja, dort, du willst im Bergland schnorcheln? Guyana?
Ja, nee, Bro, das ist nicht im Meer. Das sind einfach dort Flüsse und kleine Seen. Und dann würde ich einfach dich so vorschwimmen lassen und dich beobachten, wie so ein Zitteraal dir in deinen Arschloch reinkommt. Und dich einfach so ein Elektroschock.
Du weißt überhaupt nicht, wo Guyana ist, oder?
Natürlich weiß ich, wo das ist.
Wo ist denn Guyana?
Alter, was denkst du denn, Alter? Was denkst du, Basti?
Wo ist Guyana? Google, frag nicht, Google
was?
Nicht,
nein,
sag, wo Guyana
ist.
Es gibt französisch Guyana, wo damals Papillon mit Steve McQueen 1962 gefilmt wurde und, 69 war es, und das klassische Guyana, das umrahmt Suriname. Das hätte ich wiederum nicht gewusst. Ich wusste nicht, wo Suriname ist, das ist aber auch egal. Ist auf jeden Fall im Amazonas-Delta. Gut, tauchen im Amazonas-Delta mit einem elektrischen Aal ist natürlich eine schöne Vorstellung. Vielen, vielen Dank. Aber grundsätzlich würde ich jedem dieses Erlebnis des Tauchens empfehlen. Es ist nämlich wirklich, wirklich spannend und wirklich, wirklich schön. Es ist was ganz,
würdest
ganz Besonderes.
Jetzt hör mal zu.
Ja.
Okay,
ja.
Tauchen ist bestimmt geil. Aber würdest du auch so Fallschirmspringen und so machen?
Nein.
Hättest keinen Bock drauf?
Ich habe Flugangst. Wie soll ich da hochkommen? Wenn die Fallschirmspringen, wenn ich mich beamen könnte ins Flugzeug, ja.
Oder segeln? Also
segeln finde ich öde.
Wie heißt das? Nicht segeln. Wie heißt das, Alter?
Regatta?
Gleitschirmfliegen.
Ach so, Parasailing.
Ja,
Parasailing. Parasailing habe ich bei Freunden mal gesehen. Ich habe bei ProSieben auch mal was mit Parasailern gemacht. Ich würde wie so eine Fahne würde ich hinter mir herziehen. Ich würde einfach da so lang schweben und hinter mir würde einfach so ein brauner Kack zu Boden fallen. Weißt du, wie so eine französische wie so eine Flugschule bei den Franzosen, weißt du, die dann so die Fahne, die französische Flagge an den Himmel fliegen.
Ja, im Französischen sagt man aber nicht Kack, da sagt man Kaka.
Kaka. Ich hätte so Angst davor. Ich fände das so gruselig. Fallschirmspringen weiß ich nicht genau. Hast du das schon mal gemacht?
Ich? Nee. Aber ich würde es gerne machen.
Ja, würdest du?
Ja.
Oh, ich spüre ich schon, dass eins live da was vorbereitet dann, wenn du das jetzt sagst.
Nee, ich hätte wirklich Bock, aber ich hätte jetzt keinen Bock, das hier in Deutschland zu machen. Oh, jetzt sind wir gerade hier. Keine Ahnung, über Kassel und ha, jetzt springt er runter.
Wo ist denn der Unterschied? Ist doch scheißegal, wo du das machst.
Nein, Mann, Modok, das muss doch geil aussehen, da wo du runterspringst, Mann.
Denkst du ernsthaft, du guckst runter und sagst, ach guck, der Grand Canyon. Glaubst du, da hast du Gedanken für,
Grand Canyon und so hätte ich keinen Bock. Ja, aber Alter, ich glaube,
Dubai,
du bist da
was?
Halt in ein paar tausend Meter Höhe.
Ja, aber interessiert, nee, Alter, du guckst nicht. Doch nicht runter in dem Moment. Ist doch Quatsch. Guckst doch nicht
natürlich
runter.
Natürlich guckst du runter. Wo guckst du hin? Nach oben oder was? Du Fisch, Alter. Wohin denkst du denn?
Ja, du guckst, natürlich guckst du vielleicht runter, aber du bist doch in dem Moment so geflasht, ob da jetzt grüner Acker auf dich zurast oder Meer oder was weiß ich was, ist doch am Ende scheißegal. Es geht doch um
ja,
das
aber
Erlebnis.
Du machst ja deinen Fallschirm nicht 13 Meter vor der Kollision auf. Sonst machst du ja schon in ein paar hundert Meter Höhe. Und dann willst du doch einen super schönen Ausblick haben, Alter.
Ach so, es geht um das Schweben dann, oder was?
Ja, natürlich. Du hast ja erstmal den Adrenalinkick, dass du, es hängt ja davon ab, wie hoch du abspringst, aber manchmal bist du da ja wirklich 30 Sekunden oder so. 40 Sekunden, wo du, siehst ja auch bei den Profis, man, die spannen halt den ganzen Körper an und dann guckst du da natürlich rum. Das ist ein Adrenalinkick und dann, wenn der Fallschirm aufgeht, musst du dich natürlich konzentrieren, aber dann kannst du auch einen Ausblick genießen. Und bei mir wäre es ja so, ich würde dir erstmal einen Tandemsprung machen.
Ja, klar.
Dann habe ich irgendwie so einen starken Typen hinter mir, der ein bisschen sein Genital gegen mein Popo drückt.
Mm.
Und aber ich würde mir das, ich hätte da richtig Bock drauf. Aber ich hab Schiss. Also ich sag wirklich, ich habe Schiss,
boah, ich
aber
so
ich würde es trotzdem machen.
Boah, ich hätte so Schiss. Aber ich glaube, dass es wirklich, dass man es eigentlich gemacht haben muss. Also ich glaube, man muss, es gibt so ein paar Bucketlist-Sachen, die man in seinem Leben gemacht haben muss. Ich glaube, Fallschirmspringen sollte man erlebt haben. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das man mit nichts vergleichen kann.
Hast du eine Bucketlist?
Nee, eigentlich nicht. Weiß ich nicht, fände ich so doof. Wenn ich eine schreibe, dann habe ich so einen Druck, die auch zu erfüllen, so, weißt du?
Dann was hast ist du das, so was du mal auf jeden Fall machen willst, Basti?
Boah, schwere Frage, ey.
Aber jetzt stell dir vor, du wärst nicht verheiratet und ich stelle dir die Frage.
dann würde ich das trotzdem nicht auf den Zettel schreiben, weil es wahrscheinlich strafrechtlich relevant wäre. Aber egal. Nein, alle sind erwachsen, allen geht's gut, allen freuen sich, allen geht's gut. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde, doch, warte, also, ich denke gerade nach. Lass mich mal kurz ein bisschen nachdenken.
Okay. Du weißt, worauf ich hinaus will, aber... Ja, ich frag dich so, worauf hättest du Bock? Was würdest du wirklich gerne nochmal erleben, so dass du sagst, Alter, das ist
doch mal. Doch, ich hab was.
Jetzt kommt's.
Entweder mit Walen tauchen oder zumindest richtig große, 20 Meter lange Wale sehen im Meer. Und ich meine jetzt nicht am Horizont als Punkt, so als Finne, sondern wirklich mit einem Boot, mit einem kleinen Kajak oder so. Und neben mir taucht ein Blauwal mit 26 Metern und 24 Tonnen auf. Das würde ich gern sehen.
Basti, was ist los mit dir?
Hallo, Alter? Das sind die größten Lebewesen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben. Verstehst du? Größer als ein Brachiosaurus. Riesig. Das mal gesehen zu haben.
Scheißegal.
Ja, weil du doof bist. Was wären denn deine Träume? Keine Ahnung. Las Vegas eine Million gewinnen und 5 Nutten abziehen.
Nein, Alter, aber was für Hey, Morok. Was denkst du? Okay, hör mal zu. Wenn du neben einem Blauwal schwimmst, okay?
Ja.
Dann denkt sich dieser Blauwal, was ist das für ein Depp? Weißt du? Und du bist so, hey, das ist voll schön. Hey, voll schön. Und dann gibst du mir deine
GoPro. Das ist das majestätischste Tier der Welt. So, das ist einfach majestätisch. Das will man doch gesehen haben. Was wäre denn dein Traum, du Idiot?
Was denn?
Was
ich habe gar keine Träume mehr. Ich habe mir alles schon erfüllt. Oh. Hey Basti, ich habe so viel erlebt in meinem Leben. Ich habe gar keine Bucketlist mehr. Das Einzige ist wirklich nur noch Fallschirmspringen, weil das so ein Kick ist. Aber ich würde doch nicht... Marok, was soll ich neben Blauwal schwimmen, Alter?
Schön, du bist ein Idiot. Das ist der Abschluss dieser Folge. Wir können festhalten, du bist ein Idiot. Leute, schreibt uns bitte auf bub@1live.de eure Bucketlist. Guckt nach, schreibt uns das auf bub@1live.de. Wir lieben euch, wir haben euch lieb. Özcan, du bist der allergrößte Fischmeck, den ich je gehört. Nein, das interessiert. Nee, nein, das spaßt dir, auf. Das spaßt dir auf. Nächste Folge nicht. Ich höre nicht mehr zu.
Ich würde gern mit dir, aber das würde ich wirklich machen.
Ja?
Und das hast du mir auch versprochen und nicht gehalten. Ich würde gern mit dir in so einem Korallenriff tauchen.
Hä? Jetzt kommst du mit Tauchen?
Ja, aber mit vielen Fischen, farbenfrohe Welten, allem drum und dran. Das wäre super cool.
In so einem Ariel-Kostüm mit roten Haaren?
Auf jeden Fall. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte.
Machen wir, Bruder. Ist gedealt. Schreibt uns bitte eure Bucketlist an bub@1live.de. Wir haben euch lieb. Küsschen auf Schnüsschen. Geht raus von Özcan und Basti, den kleinen Meerjungfrauen.
Yeah.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 Live.